Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Wie oft zitieren andere einen wissenschaftlichen Artikel? An Hochschulen und in der Welt der Forschung ist das eine wichtige Währung. Doch es gibt einen Haken.
Publikationen, die sehr häufig zitiert werden, also die Top 10% der Publikationen, da finden wir den Unterschied, der zum Vorteil der Männer ist. Männer werden in diesen Top-Zitationen deutlich häufiger zitiert.
Man spricht hier von Gender Citation Gap. Dazu später mehr. Außerdem berichten wir, wie Estland und Lettland sich von Russisch als Unterrichtssprache verabschieden wollen. Doch zuerst geht es bei uns um Militärforschung an Hochschulen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Dual Use oder Dual Use. Auf Deutsch heißt das so viel wie doppelter Verwendungszweck, sowohl zivil als auch militärisch. Das gibt es bei vielen Dingen. Simples Beispiel: ein Messer. Man kann es zum Kochen nutzen oder damit schnitzen. Aber man kann sich damit auch gegen einen Angreifer wehren. An Universitäten ist das Thema doppelter Verwendungszweck derzeit umstritten. Denn auch viele wissenschaftliche Entwicklungen lassen sich gleichermaßen im zivilen Bereich oder für Militärtechnik nutzen. Weil das manche Studierende, Forschende und Lehrkräfte nicht möchten, haben sich einige Universitäten sogenannte Zivilklauseln gegeben. Damit wollen sie festschreiben, dass die Forschung an ihrer Hochschule nur für friedliche Zwecke genutzt wird. Aber spätestens seit dem Krieg in der Ukraine sind diese Zivilklauseln unter Druck. Mehr dazu von Philipp Artelt.
Die bayerische Staatsregierung ist vorgeprescht. Mit einem neuen Gesetz will sie Zivilklauseln an den Unis verhindern. Mehr noch, Bayerns Regierung will die Hochschulen zur Zusammenarbeit mit der Bundeswehr zwingen. Andreas Mayer, Professor für künstliche Intelligenz an der Uni Erlangen, kann dieser Idee nichts abgewinnen.
Ich halte es für ungeschickt, das per Zwang auf die Wissenschaftler auszuführen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dabei gute Forschung herauskommt.
Wissenschaftler wie Mayer, der die Forschung für militärische Zwecke kritisch sieht, würden in eine Verweigerungshaltung gedrängt und, möglicherweise, bewusst oder unbewusst ihre eigene Forschung sabotieren. Der Bayerische Landesverband des Deutschen Hochschulverbandes, der die Wissenschaftler an den Unis vertritt, kann mit dem Vorstoß der Staatsregierung hingegen gut leben. Das hat er in einer Erklärung festgehalten. Der Verband vertritt auch Wissenschaftler an der Uni Erlangen, die eine Zivilklausel hat. Darin heißt es: Die Uni fördere verantwortungsbewusstes Handeln und ebne den Weg zu einem gerechten und friedlichen Zusammenleben zwischen Menschen, Kulturen und Nationen.
Ich habe mich etwas gewundert. Ich hatte eigentlich unter einer Zivilklausel etwas mehr erwartet. Es ist nicht völlig klar, welche entsprechenden Beschränkungen dadurch impliziert werden. Und zum Beispiel, ob dann gewisse Fördergeber nicht mehr akzeptiert werden.
Es ist aber immerhin ein Signal an die Uni-Angehörigen, über die Konsequenzen ihrer Forschung nachzudenken. Ob klarere Ansagen wirkungsvoller wären, ist allerdings auch nicht sicher. Sowohl der Zwang zur Kooperation mit dem Militär wie auch der Ausschluss zu einer Zusammenarbeit über Zivilklauseln seien schwierig, sagt Michael Lauster, der bei der Fraunhofer Gesellschaft für das deutsche Verteidigungsministerium neue Technologien analysiert.
Die Bundeswehr ist eine staatliche Organisation mit Verfassungsrang. Das heißt, die Frage, ob man für die Streitkräfte arbeiten darf oder nicht, ist damit eigentlich schon geklärt. Sie arbeiten für eine gesellschaftlich verankerte, in der Verfassung festgelegte Organisation. Das Zweite ist natürlich, dass Artikel 5 uns Wissenschaftsfreiheit gewährt und damit auch den Institutionen, die Wissenschaft betreiben, natürlich die Möglichkeit eröffnet zu sagen, in welche Richtung sie gehen wollen und in welche Richtung nicht. Das heißt, man kann den Universitäten das Recht, sich solche Klauseln zu geben, glaube ich, nicht wirklich absprechen.
Für Lauster stellt sich dann aber die Frage, ob sich die Forscher an den Unis überhaupt an solche Vorgaben halten müssen.
Denn auch das sichert ja der Artikel 5 zu, dass Professoren an Universitäten frei wählen können, wie sie forschen wollen, solange das im Rahmen der Verfassung ist.
Jan Wörner ist Präsident der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften. In seinem Leben hat er einige der wichtigsten Posten innegehabt, die man im Bereich Sicherheitsforschung haben kann. Präsident der Technischen Uni Darmstadt, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er findet Zivilklauseln schwierig, denn er stellt sich die Frage, welche Art von Forschung Zivilklauseln überhaupt verbieten sollen. die Forschung an künstlicher Intelligenz für die Medizintechnik an der Uni Erlangen, die auch in einem Militärkrankenhaus verwendet werden könnte? Oder jene Arbeiten, für die ein Wissenschaftler zu Wörners Zeit an der Uni Darmstadt geehrt werden sollte?
Und dann wurde gefragt, ja, was hat denn die Person gemacht? Und dann wurde geschrieben, ja, der hat Hubschrauber entwickelt, Hubschraubertechnologie. Und da kam sofort die Frage, was für Hubschrauber? Und dann derjenige, der den Antrag gestellt hat, der genauso blitzartig reagiert, nur Rettungshubschrauber. Und alle waren zufrieden.
Ob diese Aussage nur Mittel zum Zweck war oder nicht, sind die Erkenntnisse für den Rettungshubschrauber erstmal in der Welt, lässt sich kaum verhindern, dass sie auch für Militärhubschrauber genutzt werden. Aber genau das könnte ein Grund sein, warum militärische Forschung gar nicht per Gesetz festgeschrieben werden muss. Fraunhofer-Forscher Michael Lauster.
Ich glaube, dass wir genügend Potenzial in Deutschland haben an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die für die Streitkräfte zugänglich und verwertbar sind, sodass das nicht ein drängendes Problem ist.
Jan Wörner hat in seiner Zeit bei der ESA seinen Frieden mit zumindest manchen Zivilklauseln gemacht. In der ESA-Konvention heißt es, die Weltraumagentur arbeite für exclusively peaceful purposes.
Also ausschließlich friedliche Zwecke. Das fand ich einen sehr, sehr klugen Satz.
Seine Logik dahinter? Friedliche Zwecke schließen eine militärische Nutzung nicht aus, wenn diese der Schaffung von Frieden dient.
Philipp Artel zur Frage, wie klar sich zivile Forschung von Militärforschung abgrenzen lässt. Wir bleiben beim Thema, wie sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine im Forschungs- und Bildungsbereich auswirkt, in diesem Fall auf den Schulalltag in Estland und Lettland. Noch findet dort an etlichen Schulen der Unterricht auf Russisch statt. Doch das soll sich ändern. Angesichts des Überfalls auf die Ukraine will man sich auch von diesem Teil des Sowjeterbes verabschieden. Dadurch ergeben sich allerdings für viele Menschen Probleme. Jelena Morgenstern berichtet.
Im estnischen Narva ist Russisch Alltag. 95% der Bevölkerung in der Stadt sprechen überwiegend Russisch. Auch über 30 Jahre nach der estnischen Unabhängigkeit tut sich ein Teil der russischen Minderheit schwer mit der estnischen Sprache. Die Sprachbarriere, sie ist vor allem für die ältere Bevölkerung in Narva eine Herausforderung. Auch für Ludmila Chamitko.
In all den Jahren haben wir so viele Kurse belegt und bestanden, aber wir können immer noch kein Estnisch, weil es hier keine Unterhaltung gibt. Alles, was man lernt, vergisst man direkt wieder, weil hier alles auf Russisch ist.
In vielen Schulen in Narva wird noch auf Russisch unterrichtet. Doch damit soll bald Schluss sein. Ab dem 1. August soll in ganz Estland der Unterricht schrittweise komplett auf Estnisch umgestellt werden. Alona Kordonchuk leitet eine der wenigen Schulen in Narva, die jetzt schon auf Estnisch unterrichten.
Es ist gut, dass unsere Kinder sich noch sicherer fühlen werden, wenn sie an die Unis kommen. Viele Schulabgänger gehen momentan ins Ausland. Nicht, weil sie so reich oder ambitioniert sind, sondern weil sie kein Estnisch können bis zur 12. Klasse. Sie können gut Englisch.
Um die Schülerinnen und Schüler macht sich Kordonchuk keine großen Sorgen.
Ich denke, dass wieder mehr Schüler auf die Unis hier im Land gehen werden, dass sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen werden und nicht als das sind wir und das sind die anderen.
Aber die Sprachpolitik der estnischen Regierung bringt auch Probleme mit sich. Alleine in Narva mit seinen 53.000 Einwohnern droht etwa 150 Lehrkräften die Kündigung, weil sie die Sprachanforderungen nicht erfüllen. Die Sprache, auch ein Thema in Lettland. In Riga etwa machen ethnische Russen etwa 40% der Bevölkerung aus. Die 20-jährige Angelika Letinovica studiert hier. Obwohl sie mit Russisch aufgewachsen ist, spricht sie lieber auf Lettisch und Englisch, vor allem aus politischen Gründen.
Warum können wir überhaupt diese Sprache? Weil Russland unser Land besetzt hat. Und so wurden wir gezwungen, diese Sprache zu lernen. Wie mein Vater. Er ist Belarusse. Er kann kein Belarussisch, aber Russisch.
Angelika und ihre Freundinnen wurden nach der Sowjetzeit geboren. Sie mussten nicht mehr zwingend Russisch in der Schule lernen. Doch obwohl die Regierung mit dem sprachlichen Erbe der Sowjetunion brechen will, auf dem Arbeitsmarkt sei Russisch oft erwünscht, sagt Evelina Wawere.
Ich habe in der Schule 6 Jahre Russisch gelernt, aber meine Familie spricht Lettisch. Mein Russisch ist schlecht. Aber es ist echt ein Problem, wenn es um einen Job geht. Die Menschen erwarten von einem, dass man Russisch spricht und versteht. Wenn nicht, bist du nicht so qualifiziert.
Die Studentin Klinta Jelmekola erzählt von ihren Erfahrungen im Nebenjob.
Ich habe in einem Schmuckgeschäft gearbeitet und da waren Leute, die waren sauer, weil ich kein sehr gutes Russisch gesprochen habe.
Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine fährt die Politik in den baltischen Staaten einen härteren Kurs gegen die russischsprachige Minderheit. Ein Teil der russischen Minderheit fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Viele Esten und Letten kritisieren, es ginge nicht schnell genug. Die Sprache dabei ein Politikum.
Estland, Lettland und die russische Sprache. Ein Beitrag von Jelena Morgenstern. Wie oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von anderen in ihren Artikeln zitiert werden, das ist ein wesentliches Kriterium, das darüber entscheidet, wie sichtbar man in der Forschungswelt ist und welche Karrierechancen man dort hat. Doch wie in so vielen Bereichen gibt es auch beim Zitiertwerden Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Man spricht auf Englisch von Gender Citation Gap. Eine aktuelle Studie der Uni Passau zeigt jetzt, dass das durchaus aber auch zugunsten von Frauen passiert. Doch bevor jetzt jemand sagt, na also, ist ja offenbar doch alles nicht so schlimm, man sollte da schon etwas genauer hinschauen. Anna Dannecke zu den Details.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen auf den Schultern von Riesen, heißt es blumig. Damit ist gemeint, dass sie sich wie Zwerge auf wissenschaftliche Erkenntnisse von unzähligen anderen Forschenden stützen, um weiterzuforschen. In Veröffentlichungen zitieren sie dann ihre Kolleginnen und Kollegen, auch als Zeichen der Anerkennung, erklärt die Wissenschaftlerin Ruth Müller, die an der Technischen Universität München zu Wissenschafts- und Technologiepolitik forscht.
Zitationen bedeuten, dass die eigene Forschung wahrgenommen wird. Das heißt, dass die Forschung, die man publiziert hat, als relevanter Forschungsstand wahrgenommen wird und dass das die Forschung ist, auf die andere wiederum aufbauen. Und als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist das ja unser zentrales Ziel.
Doch dabei gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen werden insgesamt weniger häufig zitiert. Im Forschungsfeld der internationalen Beziehungen, einem Teilbereich der Politikwissenschaft, wurde das schon mal konkret ausgerechnet. Im Schnitt gab es für männliche Autoren rund 4 Zitationen mehr als für Frauen. Ganz so eindeutig sei der Gender Citation Gap aber nicht immer, meint Mio Hinsdorfer-Heidmann von der Universität Passau. Er hat etwa 145.000 politikwissenschaftliche Artikel seit dem Jahr 1970 analysiert, mit einem überraschenden Ergebnis.
Publikationen, die sehr häufig zitiert werden, also die Top 10% der Publikationen, da finden wir den Unterschied, der zum Vorteil der Männer ist. Männer werden in diesen Top-Zitationen deutlich häufiger zitiert. In den restlichen Publikationen finden wir tatsächlich einen leichten Vorteil, nenne ich es mal, für Autorinnen.
Warum genau die meist zitierten Publikationen von Männern stammen, sei nicht eindeutig zu sagen. Größere Netzwerke spielen eine Rolle oder dass Männer vor Jahrzehnten Publikationen geschrieben haben, die immer noch häufig genannt werden. Dass Frauen bei weniger beachteten Publikationen häufiger zitiert werden, könnte daran liegen, dass Forscherinnen höhere Standards erfüllen müssten, um überhaupt publizieren zu können, so Mio Hinsdorfer-Heidmann.
Also dass nicht das gleiche Maß angelegt wird, wenn Forscherinnen publizieren, dass sie entsprechend ja was Besseres abliefern müssen, sag ich mal, um dann auch durch das Peer Review zu kommen und dadurch dann diese Publikationen auch eine höhere Qualität haben, wenn sie draußen sind und dann auch häufiger zitiert werden.
Was er auch herausgefunden hat, Männer zitieren vor allem andere Männer. Frauen dagegen zitieren Frauen und auch Männer. Für die Wissenschaftssoziologin Ruth Müller ist das kein überraschender Befund. Ähnlich sei das auch in anderen Studien gezeigt worden.
Zum Beispiel, wenn es um Konferenzeinladungen geht, wo wir auch wissen, dass es zum Beispiel ein gesamtmännliches Konferenzteam gibt, dass dann tendenziell wesentlich mehr Männer eingeladen werden, wohingegen gemischte Teams oder Frauenteams dazu tendieren, auch gemischt Männer und Frauen einzuladen.
Das sei jedoch ein Problem, das nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Einige Ursachen, die zum Gender Citation Bias führen, sehe man generell in der Gesellschaft, so die Soziologin Ruth Müller. Zum Beispiel, wenn es um die Einschätzung von Leistung geht.
Dieser Effekt, dass die Leistungen von Frauen unterschätzt werden, als ihr Maximum interpretiert werden, wohingegen Männern basierend auf ihren Leistungen immer noch mehr Potenzial zugesprochen wird, das ist etwas, was wir quer zur Gesellschaft sehen. Und Wissenschaft ist Teil von Gesellschaft. Wir bemühen uns sehr, möglichst objektiv zu sein. Aber Wissenschaft ist eingebettet in Gesellschaft und hier greifen ähnliche Bewertungsmechanismen, wie wir sie nach Geschlecht in der Gesellschaft im Gesamten sehen.
Für die Soziologin haben diese Bewertungsmechanismen nicht unbedingt mit explizitem Sexismus zu tun, sondern eher mit unbewussten Gender-Stereotypen. Die gibt es offensichtlich auch in der Wissenschaft. Und wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Stereotype bewusst werden, dann könnte der Gender Citation Gap vielleicht auch irgendwann verschwinden.
Wie oft werden Männer und Frauen in Fachpublikationen zitiert? Anna Dannecker berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag, das Campus-Magazin. Wie findet man für das eigene Kind einen geeigneten Betreuungsplatz? In Deutschland verzweifeln an dieser Frage zurzeit Hunderttausende Eltern. Es gibt einfach nicht genug Kita-Plätze. In China steht man vor dem umgekehrten Problem. Weil dort immer weniger Kinder geboren werden, müssen immer mehr Einrichtungen dicht machen, besonders auf dem Land. Aus China Benjamin Eisel.
Ein ehemaliger Dorfkindergarten im Westen des zentralchinesischen Landesteils Anhui. Das dreistöckige Gebäude mit vergitterten Fenstern steht leer. Verstaubte Plastikkinderrutschen stehen im Innenhof. Die Wände mit bunten Comicfiguren und Propagandasprüchen bemalt sind verblichen. Das Ehepaar, das den Kindergarten im Kreis Linqiang früher betrieben hat, lebt mit einem Hund auf dem Gelände. Im Jahr 2006 haben sie den Kindergarten eröffnet, erzählt der 70-jährige Zhang Mingchun. Zu Spitzenzeiten hatte die Einrichtung 400 Kinder in 7 Gruppen. Zuletzt waren es noch 70. Es würden einfach sehr wenige Kinder geboren, in seinem und in den umliegenden Dörfern, sagt Zhang Mingchun. In einem Dorf hier wurde zuletzt gar kein Kind mehr geboren. In manchen Dörfern waren es nur 1 bis 3 Babys im Jahr. Manche Kinder werden auch von ihren Eltern in die Städte mitgenommen. In unserer Gemeinde gibt es heute zu viele Kindergärten für die Anzahl der Kinder. Chinas Bevölkerung schrumpft. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Bereits 2 Jahre in Folge ist die Zahl der Menschen in der Volksrepublik nach offiziellen Angaben zurückgegangen. 2023 um mehr als 2 Millionen Menschen. Die Zahl der Geburten sinkt seit Jahren. Inzwischen liegt die Fertilitätsrate bei geschätzt 1,0. Das heißt, jede chinesische Frau bekommt im Schnitt 1 Kind. Besonders dramatisch sei die Entwicklung auf dem Land, so Scott Rosell von der Stanford University in den USA. Rosell forscht seit Jahren zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in China. Es werden jetzt so wenige Kinder geboren. Allgemein bekannt ist, dass die Fertilitätsrate in China deutlich gesunken ist. Den größten Rückgang gibt es aber auf dem Land. Frauen in der Stadt hatten früher 1 Kind, jetzt sind es 0,7 im Schnitt. Auf dem Land waren es 2 oder 3 Kinder, jetzt sind es ungefähr 1,4. Und 72% der Babys, die heute geboren werden, kommen auf dem Land zur Welt. Jahrzehntelang sollten Familien nur maximal 1 Kind bekommen. Chinas Staats- und Parteiführung wollte so das rasante Bevölkerungswachstum bremsen. Ab Ende der 1970er Jahre galt die sogenannte Ein-Kind-Politik in der Volksrepublik. Wer dagegen verstieß, musste mit harten Strafen rechnen. Nur wenigen waren Ausnahmen erlaubt. Zwar hielten sich vor allem zu Beginn viele Familien nicht daran, doch auf lange Sicht nahm die Zahl der Geburten kontinuierlich ab. In den letzten rund 10 Jahren wurde die Politik schrittweise gelockert. Heute möchte die kommunistische Regierung, dass Eltern wieder mehr Kinder bekommen, um die Überalterung zu bremsen. Doch viele wollen nur noch ein Einzelkind, was nach Jahrzehnten Ein-Kind-Politik als gesellschaftliches Ideal gilt. Oder gar keins mehr. Gerade junge Leute beklagen ökonomischen Druck. Noch vor 10 Jahren hat der Forscher Scott Rosell einen Kindergartenboom in China erlebt. Damals sei auf dem Land eine Vorschule nach der nächsten eröffnet worden. Heute stecken Kindergärten auf dem Land in der Krise. Jetzt mit dem Zusammenbruch der Demografie werden viele Kindergärten geschlossen oder zusammengelegt. Die örtlichen Regierungen wollen nicht, dass Erzieherinnen und Erzieher in staatlichen Einrichtungen entlassen werden. Deshalb senken sie die Gehälter oder Angestellte teilen sich Jobs. Manche versuchen, die Gebühren zu erhöhen. Am Ende werden private Kindergärten verdrängt. In Im Kreis Linchen, ganz im Westen Anhuis, haben im vergangenen Jahr 50 Kindergärten dicht gemacht. Hier im Dorf allein 5. Manche der privaten Kindergärten sind in staatliche umgewandelt worden. Mit denen könnten die privaten nicht konkurrieren, so der ehemalige Kindergartenbetreiber Zhang Minchun. Sie seien attraktiver für Eltern, weil billiger. Sein Kindergarten habe im Jahr umgerechnet etwa 500 Euro verlangt. Ein staatlicher Kindergarten koste Eltern die Hälfte, so der 70-Jährige. In den öffentlichen Kindergärten trägt die Regierung das Gehalt von den Erziehern. Die laufenden Kosten sind für sie niedrig. Sie können überleben. Als es hier im Dorf noch keine öffentlichen Einrichtungen gab, lief unser Kindergarten gut. Er hätte seine Einrichtung gerne weiter betrieben, doch am Ende sei der Druck zu groß gewesen, so der 70-Jährige. Das Kindergartensterben ist nur ein erstes Symptom der Bevölkerungskrise in dem 1,4 Milliarden Einwohnerland China. Die Auswirkungen der schrumpfenden Bevölkerung sind noch nicht absehbar. Die Sozialsysteme sind für eine überalternde Gesellschaft nicht ausgelegt. Die Versorgung und Pflege alter Menschen ist in China bis heute weitgehend Privatsache. Doch wer pflegt alte Leute, wenn es immer weniger Kinder gibt? Bislang hat Chinas Regierung keine Antwort darauf.
Wie der demografische Wandel in China dazu führt, dass immer mehr Kindergärten schließen. Ein Beitrag von Benjamin Eisel. In 2 Wochen, vom 6. bis 9. Juni, in Deutschland am 9. Juni, ist Europawahl. Erstmals dürfen bei uns schon Jugendliche ab 16 die Besetzung des Europäischen Parlaments mitbestimmen. Um sie und auch jüngere Schülerinnen und Schüler auf solche Wahlen vorzubereiten, findet in Deutschland an verschiedenen Schulen gerade die sogenannte Juniorwahl statt. Deren Ergebnis fließt zwar nicht in die Europawahl ein, wird aber trotzdem erst danach bekannt gegeben. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Juniorwahl eine interessante Erfahrung.
Also man war ein bisschen nervös, aber es ist wichtig, vor allem für die Zukunft des Planeten, und deshalb war es eigentlich eine gute Entscheidung zu wählen.
Und ich fand es halt auf jeden Fall super, dass wir das machen konnten, damit wir für diesen 9. Juni vorbereitet sind.
Mehr zur Juniorwahl, zur Europawahl und zu europäischen Schulprojekten können Sie in einer Woche hören, hier im Campus Magazin. So viel für diesmal. Am Mikrofon war David Globig.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.